Vis-à-vis.
Sie sind ja von Haus aus Rechtsanwalt. Ihr Kollege, der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein in der Bundesregierung, der war früher Diplomat, ist aber heute im Auftreten eher so ein tougher Anwalt geworden. Wären Sie umgekehrt manchmal gerne ein bisschen diplomatischer?
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf meine alten Tage noch diplomatisch werde, liegt bei 0%.
Wir reden über ein ernstes Thema. Antiziganismus, das ist jahrhundertealter, bösartiger Rassismus, Vorurteile, Diebstahl, Betrug, Clankriminalität, Vermüllung, Bildungsferne, unangepasstes Verhalten. Das ist unerträglich, Punkt. Und gleichzeitig gibt es dann die Flucht von Roma aus der bittersten Armut hierher ins reiche Deutschland und dann gibt es Probleme. Wie gehen Sie denn mit dieser Gleichzeitigkeit von rassistischen Vorurteilen und Problemen auch mit Roma in Deutschland um?
Naja, also die ganzen Stichworte, die Sie jetzt genannt haben, das ist natürlich auch so eine Art Framing. Ja? Also das blendet die Normalität des Alltags aus, das blendet aus die zahlreichen, überwiegenden Beiträge der Menschen zu unserer Gesellschaft. Wir könnten auch hingehen und sagen, Kultur der Deutschen und dann reden wir über den NSU und dann reden wir über Nazi-Deutschland und konzentrieren uns auf diese Themen. Aber am Ende kommt dann ein schiefes Bild bei raus. Ja, das wird der Community eben nicht gerecht. Die Menschen sind in allen Bereichen des Landes zu finden. Sie machen ihren Job, sie leben ihr Leben und es ist eben mehr als all die Dinge, die sie aufgeführt haben. Wir haben nach 1945 eben uns nie wirklich beschäftigt, gar anerkannt, was dieses Land getan hat. Nämlich mindestens eine halbe Million Sinti und Roma ermordet. Stattdessen haben wir an der Kriminalisierung der Menschen gearbeitet. Und diese Ursünden, die wirken fort.
Lassen Sie mich mal ein Zitat vorlesen aus der Berliner Morgenpost. Von 2022 ungefähr stammt das. Damals kamen ziemlich viele Roma-Flüchtlinge aus Moldawien, durch den Krieg in der Ukraine zur Flucht getrieben. Und da schreibt dann die Morgenpost über eines der Flüchtlingsheime, die Betreiber berichten unter der Hand von Problemen mit Roma-Clans. Sie seien meistens laut, manche koteten in die Treppenhäuser, schmissen Müll aus den Fenstern. Viele wünschen sich wieder mal ordentliche syrische Familien, heißt es aus der Szene. Aber man möchte sich nicht laut dazu äußern, man fürchtet den Vorwurf des Antiziganismus. Ist das einfach nur ein Wiederaufwärmen der ewig alten Vorurteile oder ist das auch ein Problem, mit dem man umgehen muss?
Schauen Sie, ich habe solche Berichte immer wieder bekommen. Wir sind solchen Berichten nachgegangen und die haben sich alle entpuppt als rassistischer Blödsinn. Das war ganz deutlich zu sagen. Ja. Da melden sich irgendwelche Bürgermeister mit erhöhten Kriminalitätszahlen, nachdem Roma-Flüchtlinge aus der Ukraine gekommen seien. Und dann fragt man nach, welche Verfahren, was passiert, welches Geschäft, Ladendiebstahl. Und es entpuppt sich alles als heiße Luft. Und deswegen würde ich extrem vorsichtig mit solchen Berichten umgehen, gerade wenn das dann unter vorgehaltener Hand. Wissen Sie, wenn da einer sagt, wir wollen uns nicht dem Vorwurf des Antiziganismus aussetzen, da habe ich das Gefühl, da möchte sich jemand nicht einer Prüfung aussetzen. Ja? Und ehrlich gesagt bin ich es mittlerweile auch leid, immer wieder und immer wieder diesen rassistischen Blödsinn anhören zu müssen. Vielleicht stattdessen doch Folgendes. Ja? Jeder einzelne Geflüchtete aus der Ukraine, jeder einzelne aus Moldawien, ja, all diese Roma sind Nachfahren des Völkermords und des versuchten Völkermordes. Und ich bin durch die Ukraine gereist. Ich habe mich mit den Communities getroffen. Ich habe gesehen, dass diese Menschen im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg, seit die Wehrmacht da einmarschiert war, auf der Flucht sind, nie angekommen und so weiter und so fort. Und jetzt Fragen stellen, sagen wir immer als Deutschland, wir müssen uns unserer Verantwortung stellen, unserer Vergangenheit stellen. Was heißt denn das dann? Was heißt denn das konkret, wenn wir jetzt nicht in diesen Kriegszeiten diesen Menschen zur Seite stehen?
Stichwort Ukraine. Sie beklagen ja in Ihren Berichten, auch die Community beklagt immer wieder eine Diskriminierung durch die Sozialämter, wenn es um Leistungen geht. Stichwort Ukraine. Es gibt ziemlich viele Roma in der Ukraine, die flüchten wollen und die haben gleichzeitig einen ungarischen Pass. Und wenn sie bei uns ankommen, heißt es von den Sozialämtern, ja Moment, Ungarn ist Mitglied der EU, geht doch erstmal dahin. Das klingt ja erstmal logisch, oder?
Naja, also Tatsache ist, dass in der Westukraine es Doppelstaatsbürger geben soll und wahrscheinlich auch gibt. Folge der orbanischen Politik, dort eben ungarische Pässe verteilt zu haben. Aber eins ist doch ganz klar, jeder dieser Menschen ist ein Flüchtling aus der Ukraine. Ja, und andere EU-Länder unterscheiden nicht danach, ob diese Menschen noch andere Pässe haben. Ich habe in Budapest Gespräche geführt, und zwar mit Geflüchteten und mit Selbstorganisationen. Und dort wird tatsächlich berichtet, dass ungarische Behörden den eigenen Staatsangehörigen es schwer machen, dort anzukommen, und stattdessen die Leute weitergeschickt werden nach Österreich und nach Deutschland. So. Statt sich an den Geflüchteten abzuarbeiten, würde ich auch vorschlagen, dass wir mal ein Gespräch führen mit Herrn Orbán und seiner Regierung, wie er mit seinen eigenen Leuten umgeht. Jeder Geflüchtete aus der Ukraine ist ein Geflüchteter aus der Ukraine. Letzter Punkt noch, diese Fälle werden ja dem Bundesinnenministerium gemeldet, und bislang haben wir bestätigte Fälle von Doppelstaatsbürgern von 200 oder 300 Personen. Von mehr reden wir nicht.
Macht Orbán mit der Roma-Minderheit, die es ja auch in Ungarn gibt und die da unter schwierigsten Umständen leben muss, macht Orbán mit den Roma im eigenen Land auch Politik?
Jeder macht mit Roma Politik. Ja, das muss man mal feststellen. Jeder macht mit Roma Politik, indem man schon damit anfängt, Stimmung zu machen. Aber ja, ich glaube, dass die Situation in Ungarn besonders frappierend ist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Wir reden jetzt gerade über Beitrittsgespräche mit Moldawien und anderen Ländern. Ja? Und wir haben schon vor 20, 25 Jahren, als es um den Beitritt von Ungarn, Slowakei und so weiter ging, die Osterweiterung, ja auch immer wieder das Thema Minderheitenrechte angesprochen und das Thema Roma-Rechte. Und wir haben uns damals abspeisen lassen mit Lippenbekenntnissen und Versprechungen, die nie umgesetzt worden sind. Die Situation von vielen Roma in Osteuropa ist immer noch schwierig. Und was lernen wir daraus? Erst einmal müssten wir Partner wie Ungarn daran erinnern, was es bedeutet, Minderheitenrechte zu haben in Europa. Auch die an die eigenen Versprechungen zu erinnern. Und das andere bei den Ländern, die jetzt Mitglied werden wollen, es eben nicht zu belassen mit Versprechungen. Ja, wir brauchen da mehr.
Sie sind in der Ukraine gewesen. Auch dort leben ja Roma. Und haben da vor 2 Jahren dann hinterher der Regierung Selenskyj in Kiew ins Stammbuch geschrieben, ich zitiere, ein Land, das Mitglied in der Europäischen Union und in der NATO werden will, darf keinen an die dunkelsten Zeiten der südafrikanischen Apartheid erinnernden Umgang mit einem Teil seiner Menschen praktizieren. Damit waren die Roma gemeint. Kommt ein solcher Satz über die Ukraine auf dem Weg in die EU eigentlich bei Ihrem Arbeitgeber, also bei der Bundesregierung unter Olaf Scholz, gut an?
Ganz ehrlich, es kommt nicht darauf an, ob das, was ich feststelle, gut ankommt oder nicht. Das ist nicht mein Job. Ich bin in die Ukraine gereist, ich habe mich mit den Communities unterhalten, ausgetauscht, und ich glaube, ich war auch der Einzige und der Erste bislang aus der Bundesregierung, der sich mit den Roma-Communities getroffen hat. Und die Situation ist tatsächlich verheerend. Ja? Da leben Roma seit Jahrhunderten der Ukraine, sind Ukrainer, und man verweigert ihnen die Ausgabe von Pässen, Ausweispapieren. Sie werden an die Ränder der Gesellschaft gedrückt. Die Schulen, die sie besuchen, sind reine Roma-Schulen, wo sie noch nicht mal die Chance haben, vernünftig Ukrainisch zu lernen, und das wird ihnen dann anschließend auch vorgeworfen. Sie werden von der Bildung außen vorgelassen, von Gesundheitsversorgung und vom Arbeitsmarkt. Ich habe Menschen kennengelernt, die seit 20 Jahren in Wäldern leben. Ich bin in diese Wälder gegangen. Ja? Und es ist keine Robin Hood-Romantik. Die Leute leben in Verschlägen, abgedeckt mit Tüten. Die Kinder laufen da nackt herum. Es gibt nichts, nichts dort. Ja? Alle paar Monate schicken die Behörden Bulldozer, die dann alles niederreißen. Das sind keine Zustände, die man akzeptieren darf. Und ja, natürlich wird das wahrscheinlich nicht bei jedem gefallen, aber das ist doch der Job von einem Beauftragten, auch auf Dinge hinzuweisen, die ihm nicht jedem gefallen. Und es ist durchaus nicht so, dass ich da auf eine Ablehnungsfront stoße. Die Kolleginnen und Kollegen der Bundesregierung und der Ressorts, die hören da schon sehr aufmerksam zu. Ich habe manchmal das Gefühl, dass jetzt gerade im Krieg vielleicht da ein bisschen die Vorstellung herrscht, ja gut, wir haben gerade andere Sorgen. Aber ganz ehrlich, wenn es um Roma geht, kommt dieses Argument immer, wir haben gerade andere Sorgen. Wir müssen uns um diese Menschen kümmern. Wir müssen das tun, auch weil wir eine starke Ukraine haben wollen, eine demokratische Ukraine haben wollen, eine Ukraine, die eben auch moralisch bestehen kann.
Nun ist ja die Anzahl politisch motivierter Straftaten gegen Roma und Sinti zu messen auch eine ihrer Aufgaben. Ihr erster Bericht ist aus dem letzten Herbst. Da waren es 621 Fälle von Übergriffen. Können Sie das bestätigen, dass es Zuwächse an Übergriffen gegeben hat in den letzten Monaten?
Es wurde die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus eingerichtet, ja, die MIA. Und die haben letztes Jahr diesen ersten Bericht vorgelegt, über 600 Fälle. Dieses Jahr werden es doppelt so viele sein. Der Bericht wird in einigen Wochen vorgestellt. Und ja, die Zahlen sind an sich schon erschreckend. Ja, aber zwei Aspekte sind besonders problematisch. Das eine ist, wir müssen mal von einer ganz, ganz großen Dunkelziffer ausgehen. Ja, die Realität sieht noch mal dramatischer aus. Viele Fälle finden gar keinen Eingang in diese Statistiken, weil sie keiner meldet. Nur ein Beispiel. Vor einigen Wochen hatten wir einen Brand in Solingen. Eine junge Familie ist ausgelöscht worden, ein junges Elternpaar und zwei kleine Kinder. In den Medienberichten heißt es, sind Bulgaren, ja, es sind Bulgaren, aber sie gehören dort eben der Roma-Minderheit an. Und so fallen eben Roma immer wieder durch die Statistiken. Das andere, wir haben Rassismus in allen Lebensbereichen. Bei Roma fällt auf, dass eben dieser Rassismus häufig auch in staatlichen Institutionen, bei der Polizei, bei Sozialbehörden, Arbeitsämtern praktiziert wird. Und das ist natürlich besonders unakzeptabel. Wir können nicht als Staat sagen, ja, wir rufen auf zum Kampf gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus und ihn selber praktizieren.
Können Sie das mit einem kurzen Beispiel mal sagen, was das für eine Diskriminierung durchs Amt ist?
Naja, also wir hatten eine Studie, die Stadt Hannover betreffend, die ist vor einigen Monaten diskutiert worden, sie ist schon 2 Jahre alt. Da wurde genau nachgezeichnet, wie städtische Behörden beispielsweise Arbeitsmigranten, die ganz legal in Deutschland sind, hier arbeiten, ja, bewusst so unterbringt, dass die Schulwege besonders lang sind. Ja, so dass die Kinder abgeschreckt werden von der Schule, so dass die Eltern dann irgendwann sagen, wenn die Kinder nicht beschult werden, gehen wir wieder. Dass in Sozialbehörden und anderen Behörden nach Unterlagen gefragt wird, immer und immer wieder, so dass Anträge einfach nicht bearbeitet werden oder eben auch krasse Fälle von Polizeigewalt, ja, wo baden-württembergische Polizeibeamte es ganz normal finden, ein 11-jähriges Kind in Handschellen zu legen und auf die Wache zu schleppen, anschließend zu behaupten, was dieses Kind alles angestellt hätte. Und dann entpuppt sich beim gerichtlichen Verfahren, nachdem die Eltern die Kraft gefunden haben, sich zu wehren, dass das alles von vorne bis hinten von Seiten der Polizei gelogen war. Nichts davon stimmte. Ja? Und solche Sachen sind krass. Und das geht einfach nicht.
Hier in Berlin gibt es ja ein großes Streitthema. Stichwort Denkmal für die Ermordeten, Sinti und Roma im Tiergarten. Ein Teil der Bäume, die dieses Denkmal mit ausmachen soll, gefällt werden für eine neue S-Bahn-Trasse. Und der Berliner Senat hat sich nach langer Prüfung dazu entschieden, wohl auch mit internem Streit am Senatstisch, dass diese Trasse jetzt gebaut wird. Nun sind große Teile der organisierten Sinti und Roma in Berlin und Deutschland entsetzt. Sie, Herr Daimar-Güler, haben gefordert, dass man sich wieder an einen Tisch setzt, eine Streitmediation durchführt. Am Ergebnis, also an der Fällung der Bäume, meinen Sie, lässt sich da noch was ändern?
Naja, also ich fand, ich sag mal, das Gebaren und die Kommunikation der Verkehrssenatorin schon so ein bisschen erstaunlich. Ja? Dieses Mahnmal hat eine enorme Bedeutung für die Community. Der Völkermord hat 500.000 Menschen das Leben gekostet. Und es hat 37 Jahre gedauert, bevor die Bundesregierung sich überhaupt erst bequemte, von einem Völkermord zu reden. Erst 1982 unter Helmut Schmidt, 37 Jahre. Und dann hat es nochmal Jahrzehnte gedauert, als nach einem langen Kampf der Selbstorganisation mit dem Zentralrat der Sinti und Roma an der Spitze überhaupt dieses Mahnmal eingeweiht werden konnte. Also ein langer Weg. Und jetzt geht es um diesen Bau. Ja, und dann gibt es bestimmte Berichte, Gutachten von Seiten der Bauherren, die sagen, so nie anders, kann es nur laufen. Und dann gab es Gespräche, die von den beteiligten Communities eben als ja, bestenfalls oberflächlich pro forma empfunden wurden. Ich meine, dass das Ganze so sensibel ist, dass wir da mehr Transparenz brauchen. Sind diese Gutachten, die vorgelegt worden sind, objektiv unabhängig? Macht es Sinn, dass da nochmal eine neutrale Stelle drauf guckt? Und vor allem, wir haben ja bei solchen Großprojekten immer wieder gesellschaftlichen Widerstand. Das ist Normalität. Und da gibt es einfach erprobte Wege, wie man die Menschen an den Tisch holt, an Bord holt und gemeinsam nach Wegen sucht. Und das ist ein formalisiertes Mediationsverfahren. Und darauf wurde bislang verzichtet. Und das halte ich für einen Fehler, ja.
Nun war ja Ihre Gesprächspartnerin in dieser Frage Manja Schreiner, die Verkehrssenatorin, die mittlerweile zurückgetreten ist und abgelöst worden ist. Glauben Sie, das kriegen Sie sozusagen nochmal in die Diskussion mit der Nachfolgerin?
Ich würde mir wünschen, dass wir im Senat insgesamt mehr Offenheit haben. Ich habe mit der neuen Senatorin noch nicht gesprochen, aber ich würde mir wünschen, dass da mehr Offenheit ist. Ich würde mir auch wünschen, dass der Kultursenat sich da stärker einbringt. Ja, ich meine, es ist ein Thema, das natürlich sein Ressort sehr stark betrifft. Wir haben es hier ja nicht mit irgendeinem nachrangigen Bauwerk zu tun, wo es nicht darauf ankommt, ob da ein Baum mehr oder weniger steht. Ich meine, es geht hier um fundamentale Fragen. Es geht um den Umgang mit unserer Vergangenheit. Es geht um den Umgang mit einer Minderheit. Und ich meine, grundlegendste Dinge sind nicht beantwortet. Zum Beispiel, Dani Karajan, der Künstler, der es entworfen hat, ist verstorben. Aber natürlich sind seine Kunst- und Urheberrechte ja damit nicht erloschen. Die sind auf seine Erben übergegangen. Und da stellt sich die Frage, wie weit geht das Kunst- und Urheberrecht? welche baulichen Gestaltungsmöglichkeiten auch durch die Begrünung sind Teil dessen. Da frage ich mich schon, warum man nicht hingeht und dort einfach für Rechtssicherheit beiträgt, indem man dort einen externen Gutachter, der beispielsweise diese rechtlichen Fragen erklärt, beauftragt.
Vielen Dank an Mehmet Daimar-Güler, den Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung, für das Gespräch.
Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.